Was hat man vor Augen, wenn man Arzt oder Ärztin hört? Klar, einen Menschen mit weißem Kittel und ein Stethoskop. Diese ebenso nützliche wie ikonische Erfindung verdanken wir spielenden Kindern, einer übergewichtigen jungen Dame und dem Arzt René Laennec. An einem kühlen Septembermorgen im Jahr 1816 spaziert der 35-Jährige über den Innenhof des Louvre in Paris und beobachtet zwei Jungs. Einer von ihnen hält sich ein Ende eines langen Holzstücks ans Ohr. Sein Spielkamerad kratzt und klopft mit einer Nadel am anderen Ende. Als Laennec sie fragt, was sie denn da trieben, erklären sie ihm, dass das leise Kratzen zu einem wahren Donnergrollen wird, wenn man das Holz ans Ohr hält. Später im selben Jahr wird Laennec zu einer jungen Frau gerufen, die an einer Herzkrankheit zu leiden scheint. Das Abhören der Brust ist eine damals wie heute übliche Diagnosemethode bei Herz- und Lungenbeschwerden. 1816 muss der Arzt dazu aber noch sein Ohr auf den Brustkorb legen. Wegen der damit verbundenen Verlegenheit oder wohl auch wegen des Übergewichts der Patientin kommt das diesmal nicht in Frage. In diesem Moment erinnert sich Laennec an die spielenden Kinder. Später berichtet er, ich rollte ein Blatt Papier fest zusammen, legte ein Ende auf den Brustkorb und das andere Ende an mein Ohr. Ich war begeistert, dass ich ihr Herzklopfen viel deutlicher hören konnte als jemals zuvor. Das erste Stethoskop, ein Blatt Papier. Laennec verbessert seine Erfindung in den kommenden Jahren immer weiter. Es wird zum unverzichtbaren Hilfsmittel, nicht nur bei Herzkrankheiten, sondern auch zur Diagnose der Schwindsucht, der Tuberkulose. Das erste Stethoskop für beide Ohren und damit das erste, das man sich cool um den Hals hängen kann, wird 1852 von dem irischen Arzt Arthur Laird erfunden. Für Laennec wird seine Erfindung im Jahr 1826 zum Todesboten. Er leidet an Kurzatmigkeit, Fieber und Husten und bittet einen Neffen, seinen Brustkorb abzuhorchen. Als der ihm beschreibt, was er hört, hat Laennec keinen Zweifel mehr. Er leidet an Tuberkulose. Er wird bald sterben. Die Krankheit, der er mit seiner Erfindung im wahrsten Sinne des Wortes zu Leibe rückte, tötet ihn nur wenige Monate später im Alter von 45 Jahren.
Siege der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau.
Mein Name ist Andrea Sawatzki und ich begrüße euch sehr herzlich zur ersten Folge der vierten Staffel von Siege der Medizin. Dass es diese Staffel gibt, liegt vor allem an euch. Vielen, vielen Dank fürs treue Zuhören, für euer Feedback und fürs Weiterempfehlen. Und weil ihr uns so treu geblieben seid, werden auch wir uns treu bleiben. Wir wollen weiter Medizingeschichte spannend, gut recherchiert und aufwendig produziert erzählen. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten, bleiben bei den Fakten und benutzen ab und zu unsere Fantasie, um sie in kleinen Szenen lebendig werden zu lassen. Als wir uns die Themen für diese Staffel überlegt haben, tauchte die eine Frage wieder auf, die uns schon seit der allerersten Folge beschäftigt. Was sind eigentlich Siege der Medizin? Klar, manche Fälle sind eindeutig. Die Ausrottung der Pocken, die Erfindung der Anästhesie, die Entwicklung der Antibiotika. Viele der Geschichten, die wir hier erzählen, sind aber nicht so klar. Es sind Etappensiege. Operationsverfahren, die das Leben verlängern, Therapien, die eine Krankheit in den Griff kriegen, ohne sie zu heilen. Manchmal ist es schon ein großer Fortschritt, dass etwas überhaupt als medizinisches Problem erkannt wird. Und immer wieder gibt es die Geschichten, die von einem wissenschaftlichen oder medizinischen Durchbruch erzählen und von einer Welt, in der weiter Menschen an einer längst heilbaren Krankheit sterben. Die Geschichte der Tuberkulose ist so ein Sieg der Medizin.
Das, was mir wichtig ist, ist einfach, dass Tuberkulose weniger als historische Erkrankung begriffen wird. Das wird den ganzen Menschen, die an Tuberkulose sterben, nicht gerecht und drückt die Tuberkulose leider in eine Ecke, in der es auch schwierig ist, für Tuberkuloseforschung und für andere Bemühungen Gelder zu bekommen.
Das ist Dr. Ralf Otto Knapp, Facharzt für Lungenkrankheiten, Infektiologie und Innere Medizin und ärztlicher Mitarbeiter beim Deutschen Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose. Klar, wir sind ein Podcast zur Medizingeschichte, darum geht es bei uns vor allem um die Vergangenheit. Aber wir wollen auch eine Brücke in die Gegenwart bauen und erzählen, warum die Tuberkulose längst nur noch eine historische Erkrankung sein könnte und warum sie es trotzdem nicht ist. Bis heute tötet die sogenannte weiße Pest Millionen von Menschen. Sie sterben, obwohl es eigentlich Heilung und Rettung gibt.
Alle können gerettet werden. Es gibt natürlich, sicher wie bei jeder Erkrankung, gibt es Fälle, wo man vor einem Rätsel steht und wo man mit den therapeutischen Möglichkeiten nicht weiterkommt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, von den 1,25 Millionen Menschen, die letztes Jahr an Tuberkulose sterben mussten, hätte man prinzipiell alle retten können.
Die anderen sind ohne ihn weitergezogen. Sie haben ihm Früchte und etwas Fleisch dagelassen. Sogar seinen Speer, den er zuletzt nur noch genutzt hat, um sich darauf abzustützen. Nun schafft er nicht einmal mehr das. Bevor sie ihn verlassen haben, haben sie ein Feuer entzündet und Äste gesammelt, mit denen er es die ganze Nacht am Leben halten kann. Länger wird er es nicht brauchen. Der Mann hustet. Fieberschweiß rinnt über sein Gesicht. Er starrt seit Sonnenuntergang unentwegt in den Nachthimmel. Er kann den Blick nicht senken. Der Schmerz zwingt den Kopf in den Nacken. Zwischendurch ist sein Geist noch klar. Dann tastet er suchend um sich, bis seine Finger einen Ast oder Zweig finden, den er ins Feuer werfen kann. Als am nächsten Morgen die Sonne aufgeht, ist er tot. Eine halbe Million Jahre vergeht. Im Jahr 2004 finden Arbeiter in einem Steinbruch im türkischen Denizli in einem Kalksteinblock Knochenfragmente. Die wissenschaftliche Untersuchung ergibt, dass sie von einem männlichen Homo erectus stammen, der ersten Menschenaffenart, die aufrecht ging und Feuer- und Steinwerkzeuge nutzte. Auf der Innenseite des Schädels finden sich Läsionen, Schädigungen, die einen Hinweis auf sein Schicksal geben. Der Mann litt an tuberkulöser Meningitis, einer durch Tuberkulose ausgelösten Hirnhautentzündung. Der Fund ist eine Sensation. Lange war man davon ausgegangen, dass Tuberkulose die Menschheit erst seit einigen Jahrtausenden plagt. Jetzt ist sicher, schon vor 500.000 Jahren quälte und tötete sie unsere Vorfahren. Ebenso ging man davon aus, dass die Tuberkulose vermutlich in der Jungsteinzeit, also Pi mal Daumen vor 10 bis 12.000 Jahren, vom Rind auf den Menschen übergesprungen sei. Einige unserer Vorfahren wurden damals sesshaft und erfanden die Landwirtschaft, und der enge Kontakt zu Tieren begünstigte die Übertragung von Krankheiten auf den Menschen. Wahrscheinlich aber war es genau umgekehrt. Als wir anfingen, Tiere zu halten, schaffte der Erreger den Sprung von Mensch auf Tier, infizierte vor allem Rinder und veränderte sich. Die Rindertuberkulose entstand. Die kann wiederum auf den Menschen überspringen. Bis heute kommt es zu solchen Fällen, vor allem durch den Genuss unpasteurisierter Milch von infizierten Kühen. Ich muss dazu sagen, dass das alles unter Vorbehalt steht und Forschung in progress ist. Es gibt eine Menge widerstreitende Theorien. Auf jeden Fall begleitet die Tuberkulose uns seit sehr langer Zeit. Mit großer Sicherheit konnte sie zum Beispiel auch in 5000 Jahre alten ägyptischen Mumien nachgewiesen werden. Hippokrates nannte sie um das Jahr 400 vor unserer Zeit Phthisis, nach dem griechischen Wort für Dahinschwinden. Der deutsche Begriff Schwindsucht leitet sich davon ab. In seinem Werk Über die Epidemien beschreibt er sie als die schwerwiegendste und tödlichste Krankheit seiner Zeit. Zitat: Zu Beginn des Frühlings, im Sommer und gegen Winter hin legten sich viele von denen, die schon lange allmählich abgebaut hatten, ins Bett. Viele starben. Und von denen, die ans Bett gefesselt waren, weiß ich nicht, ob ein einziger für längere Zeit überlebte. Dann beschreibt er die Symptome. Fieber begleitet von Schüttelfrost. Anhaltender Schweiß. Der Auswurf war klein, dicht, eingedickt und mit Schwierigkeiten hochgebracht. Ihre Rachen schmerzten. Sie waren bald erschöpft und wurden immer schwächer, hatten keinen Appetit auf irgendeine Art von Nahrung, keinen Durst. Sie fröstelten und redeten irre, als sie dem Tod nahe waren. Hippokrates ist der Erste, der die Tuberkulose systematisch beschreibt und sie von anderen Krankheiten abgrenzt. Und er erkennt, dass es eine Krankheit ist, die vor allem junge Erwachsene trifft. In der Blüte ihrer Jahre welken sie dahin. Er glaubt noch an erbliche Ursachen und den Einfluss von Miasmen, den üblen Lüften. Erst im 19. Jahrhundert wird endgültig klar, dass die Tuberkulose ansteckend ist. Und das hängt mit einer besonderen Eigenschaft des Erregers zusammen.
Tuberkulose ist eine respiratorisch übertragbare Erkrankung, wie man so schön sagt. Es ist eine Infektion, die über die Atemwege übertragen wird und sich dann auch meistens erst in der Lunge festsetzt. Tuberkulose ist ein sehr langsam wachsender Erreger und er teilt sich alle 24 Stunden im Gegensatz zu anderen Bakterien, die das in einer halben Stunde schon hinbekommen. Die Zeiträume sind wirklich sehr lang bei der Tuberkulose, wenn man es mit Lungenentzündung zum Beispiel oder mit normalen viralen Infekten vergleicht. Man kann sich infizieren. Von der Infektion werden so 5-10% der Menschen relativ schnell krank, das heißt innerhalb von Wochen bis Monaten oder sagen wir zumindest in den ersten 2 Jahren. Und es gibt auch noch eine spätere Reaktivierung, die kann Jahre bis Jahrzehnte nach der Infektion erst passieren.
Wenn es so lange zwischen Ansteckung und Ausbruch dauern kann, fällt es schwer, einen Zusammenhang herzustellen. Als Behandlung wird in der Antike vor allem frische Luft empfohlen. Am besten Seereisen, dazu gesunde Ernährung und viel Milch, vor allem Eselsmilch. Mit den damaligen Möglichkeiten ist das auch schon so ziemlich alles, was man tun kann. Von Hippokrates bis ins 20. Jahrhundert unternehmen gut betuchte Tuberkulosekranke Kurreisen in Gegenden mit guter Luft. Stichwort Zauberberg. Aber zu dem kommen wir später noch. Bei fortgeschrittener Tuberkulose hat Hippokrates angeblich einen einfachen Rat an seine Studenten. Seht zu, dass ihr wegkommt. Der Patient wird ohnehin sterben. Sein Tod wird eure Reputation schädigen. Ungefähr um den Beginn unserer Zeitrechnung herum machen die Römer eine bedeutsame Erfindung. Nein, kein Heilmittel, sondern eine Art schnellen Brüter für die Krankheit. Mietskasernen. Menschen leben so dicht zusammen wie nie zuvor und ansteckende Krankheiten werden schnell zu Epidemien. Auch die öffentlichen römischen Bäder, in denen sich Bürger oft dicht an dicht im warmen Wasser drängen, und die beengten Unterkünfte für Soldaten und Sklaven tragen zur Ausbreitung bei. Römische Legionen bringen die Krankheit auf ihren Feldzügen in die entferntesten Ecken des Imperiums. Nur falls mal wieder jemand fragt, was die Römer eigentlich jemals für uns getan haben. Wir müssen hier nochmal kurz was auseinanderklamüsern. Ich sage ziemlich oft Tuberkulose. Und sofort haben wir alle das Bild von hustenden, ausgezehrten Menschen vor Augen. Letztlich das, was Hippokrates als Dahinschwinden bezeichnete. Eine genauere Bezeichnung dafür ist Lungentuberkulose. Und die ist die bis heute häufigste und gefährlichste Form der Krankheit. Es gibt zahlreiche andere Formen. Die Knochentuberkulose, die Knochen und Gelenke befällt, die Tuberkulose des Darmes oder des Urogenitaltraktes, die tuberkulöse Hirnhautentzündung, die unseren armen Homo erectus vom Anfang dahin gerafft hat, und die Hauttuberkulose. Heute wissen wir, dass alle diese Formen von bestimmten Bakterien ausgelöst werden, und zwar vom Mycobacterium tuberculosis oder von dem verwandten Mycobacterium bovis, dem Erreger der Rindertuberkulose. Da das Krankheitsbild extrem unterschiedlich sein kann, werden die verschiedenen Formen jahrtausendelang als eigenständige Krankheiten angesehen.
Das ist alles sehr variabel. Da gibt es nichts, was es nicht gibt. Ich kann mich da erinnern, ein indischer Tuberkulose-Doktor sagte mal, Tuberkulose kann alles verursachen, außer Schwangerschaft. Und das gilt wohl auch. Gerade die Menschen in Indien haben relativ viel Tuberkulose gesehen. Sehr viel Tuberkulose gesehen, wenn man es vergleicht mit anderen Regionen in der Welt. Und es gibt eigentlich Symptome und Ausprägungsformen in jedem Organ.
Die Lungentuberkulose ist die bei weitem häufigste und gefährlichste Form der Tuberkulose. Andere Formen entstehen häufig als Folge einer Infektion der Lunge. Eine besondere Rolle in der Geschichte spielt die Haut- bzw. Lymphknotentuberkulose oder Skrofulose. So bezeichnet man ab dem Mittelalter Hauterkrankungen, die mit Geschwüren vor allem am Hals und im Gesicht einhergehen. Damals wurde das oft mit Lepra oder ab dem 15. Jahrhundert mit Syphilis verwechselt. Im Mittelalter trifft die Krankheit meist Kinder. Ihre Halslymphknoten schwellen, zunächst schmerzlos, an. Später eitern sie. In schweren Fällen breitet sich die Infektion weiter aus und kann das Gesicht für immer entstellen. Der Hals schwillt weiter an, die Haut verdickt sich und erinnert in manchen Fällen an den gedrungenen Hals eines Schweins. Möglicherweise stammt der Name Skrofulose daher. Skrofa ist das lateinische Wort für Muttersau. Die Kinder verlieren den Appetit, leiden an Verstopfung oder Durchfall. Wenn die Infektion auf die Augen übergreift, wird das Sehvermögen oft dauerhaft geschädigt. In England wird die Krankheit lange King's Evil, das Übel des Königs, genannt. Nicht etwa, weil es besonders Könige betrifft, sondern... Aber besuchen wir doch kurz den Hof von König Charles II., irgendwann in den 1670er Jahren. Gestern sind sie endlich in London angekommen und Edward konnte sich nicht satt sehen an all dem Trubel, all der Pracht und all dem Dreck. Am liebsten wäre er gleich zum Fluss gelaufen und zu den Häfen, von denen er schon so viel gehört hat. Seine Mutter aber hatte ihn unbarmherzig durch enge Gassen gezerrt und immer wieder nach der Rose Tavern in der Russell Street gefragt, wo, so hatte sie gehört, der königliche Chirurg jeden Mittwoch und Donnerstag Skrofulöse empfange. Oft ließ man sie gar nicht ausreden. Sobald die Leute die Knoten an Edwards Hals und seiner Oberlippe, den Schorf und das zugeschwollene Auge sahen, wiesen sie ihnen stumm den Weg und wandten schnell den Blick ab. Der königliche Chirurg erwies sich trotz des pompösen Titels als wenig beeindruckend. Ein dicklicher Mann mit staubiger Perücke und abgewetztem Wams, dem noch Bratensoße im Bart hing. Ja, ich sehe schon, sagte er barsch, als Edwards Mutter ihm wortreich die Gründe ihres Kommens darlegen wollte. Dann schnipste er Edward eine Kupfermünze zu.
Seid morgen zeitig in Whitehall und zeigt diese Münze vor.
Nun stehen sie seit dem frühen Morgen im prächtigen Bankettsaal des Whitehall Palace, inmitten von anderen jungen Leuten, genau wie er, begleitet von Müttern, Ehefrauen oder Ehemännern. Die kleine Kupfermünze des Chirurgen hat ihnen Einlass verschafft. Jetzt warten sie auf die Zeremonie, auf die sie alle Hoffnung setzen. Edwards Mutter seufzt unentwegt und bewundert die Uniformen der Bediensteten und schnüffelt genüsslich dem Rosenwasser hinterher, das sie versprühen, um, so hat es einer von ihnen mit hochgereckter Nase erklärt, den Gestank von Krankheit und Armut zu überdecken. Und dann kommt er endlich, der König. Noch ein dicker alter Mann, wenn auch deutlich prachtvoller gekleidet als der Chirurg gestern. Es dauert lange, bis sie endlich an der Reihe sind. Doch schließlich kniet er vor ihm. Den Blick auf den kostbaren roten Teppich gerichtet, lässt er die scheinbar endlose Litanei zweier Pfaffen über sich ergehen. Und Gott sprach: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird's gut mit ihnen. Für einen kurzen Moment spürt er eine Hand auf seiner Schulter. Im nächsten Moment herrscht ihn ein Lakai an, er solle sich erheben und Platz für den Nächsten machen. Und aus dem Augenwinkel sieht er, wie der König naserümpfend seine Hand in eine Schüssel mit Rosenwasser taucht. Seit dem 11. Jahrhundert und teilweise bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts wurde diese Zeremonie der königlichen Berührung in England und Frankreich praktiziert und galt vielen als beste, wenn nicht einzige Therapie für die Krankheit. Charles II. Hat während seiner 25-jährigen Regentschaft an die 100.000 an Skrofulose erkrankte Menschen berührt. Natürlich war dieses Ritual wirkungslos. Es nützte vor allem dem Herrscher. Die heilenden Kräfte waren ihm nämlich von Gott verliehen worden und damit ein Zeichen für seine von Gott gewollte Herrschaft. Die Könige und auch einige Königinnen hatten gute Gründe, sich auf genau diese Krankheit zu konzentrieren. Es gab natürlich ein Ansteckungsrisiko, aber davon wusste man damals noch nichts und es war moderat. Tuberkulose wird vor allem durch Tröpfcheninfektion übertragen. Eine kurze Berührung an der Schulter ist kein großes Risiko, solange die Berührten nicht gleichzeitig an einer aktiven Lungentuberkulose leiden und den Monarchen anhusten. Vor allem aber verlief so eine Skrofulose relativ selten tödlich. Wären die von ihnen Berührten bald nach der Zeremonie reihenweise gestorben, wäre das natürlich ein absolutes PR-Desaster gewesen. Außerdem kam es bei der Skrofulose häufig zu spontanen Rückbildungen, die dann auf die königliche Berührung zurückgeführt werden konnten. Und bei wem es nicht klappte, na, den hatte der liebe Gott wohl sowieso auf dem Kieker. Wegen der schrecklichen Entstellungen galt die Skrofulose, wie die Lepra, mit der sie oft verwechselt wurde, als Stigma, als Zeichen von Sünde und Unreinheit. Ganz anders die Lungentuberkulose. Florenz, Ende April 1476. Langsam zieht der Trauerzug durch die Straßen der Stadt. Tausende folgen dem Wagen, auf dem in einem offenen Sarg der Leichnam von Simonetta Vespucci zur Kirche San Salvatore di Ognissanti gebracht wird, um dort in einer Gruft in der Kapelle ihre letzte Ruhe zu finden. La bella Simonetta ist tot und alle wollen einen letzten Blick werfen auf die schönste Frau, die je auf Erden wandelte und die nun, da sind sich die Dichter der Stadt einig, im Tod schöner sei als je zuvor. 9 Jahre später ersteht Simonetta Vespucci wieder auf, als Venus, die Göttin der Liebe und der Schönheit, in Botticellis Gemälde Die Geburt der Venus. Ihr wisst schon, die Dame in der Muschel, die aus dem Schaum des Meeres geborene, die von Wind und Rosen umhüllt zum Ufer schwebt. Botticelli ist ein großer Verehrer der Vespucci. Angeblich soll er darum gebeten haben, nach seinem Tod zu ihren Füßen bestattet zu werden. Man geht davon aus, dass sie zahlreichen Frauenfiguren in seinen Zeichnungen und Gemälden als Vorbild diente. Mit der Venus aber machte er sie unsterblich. Ist euch mal aufgefallen, wie zerbrechlich sie wirkt? Wie blass, fast durchscheinend ihre Haut ist? Simonetta Vespucci starb wahrscheinlich an Schwindsucht, Lungentuberkulose, und es scheint, als habe Botticelli mit seiner Venus eine idealisierte Version der kranken, sterbenden Frau schaffen wollen. Es ist eine Vorwegnahme eines regelrechten Kults um die Tuberkulose, der im 18. Jahrhundert ausbricht und der ganz wesentlich damit zusammenhängt, dass die Krankheit sehr viele junge Menschen trifft. Hatten wir ja schon. Das Dahinwelken in der Blüte des Lebens. Die blasse Haut der Kranken, ihre oft geröteten Wangen, die vergrößerten Pupillen und eingesunkenen Augen, die Schwäche oder Zerbrechlichkeit werden zum vermeintlichen Zeichen von Genialität bei Dichtern. Ihre kreative Seele verbrauche für die titanische Schaffensarbeit im heldenhaften künstlerischen Ringen alle Lebenskraft, sodass ihr Körper dahinwelke, verzehrt vom prometheischen Feuer, das in ihnen lodere. Bei Frauen gelten dieselben Symptome nicht als Zeichen von Genialität, sondern, wie so oft, geht's bei Frauen mal wieder nur ums Aussehen. Man findet sie einfach schön. Die Unglücklichen werden zu Objekten der Bewunderung und der Sehnsucht. In Gemälden liegen sie da wie hingegossen, von beinahe ätherischer Blässe, die Augen geschlossen oder ins Leere schauend. Schön und begehrenswert, wehrlos und doch durch Krankheit und Tod vor allem unsittlichen Begehren geschützt. Pure, unschuldige Schönheit, so herzzerreißend, so engelsgleich, eine, tja, fast schon nekrophile Fantasie. Besonders doll treiben es im 19. Jahrhundert die Romantiker, vor allem die Englischen. Als der Dichter John Keats 1821 in Rom an Tuberkulose stirbt, schreibt sein Freund und Kollege Percy Shelley über ihn, er gleiche einer blassen Blume, die von einer traurigen Jungfrau gehegt und gepflegt wird und mit Tränen der wahren Liebe genährt wird. Mitte des 19. Jahrhunderts erklärt der französische Schriftsteller Alexandre Dumas der Jüngere mit ätzendem Sarkasmus, es war in Mode, an der Lunge zu leiden. Jeder war schwindsüchtig, besonders Dichter. Es gehörte zum guten Ton, nach jeder noch so sensationellen Emotion Blut zu spucken und vor dem 30. Lebensjahr zu sterben. Wahrscheinlich muss man es als Versuch deuten, dem Leiden einen Sinn abzutrotzen. Verfall und Tod sind der tragische, aber unumgängliche Preis, den man für Schönheit, Genialität, Anbetung und letztlich Unsterblichkeit zahlen muss. Vielleicht ist der Gedanke leichter zu ertragen als die Wahrheit. Die Schwindsucht tötet ohne Unterschied, ohne tieferen Sinn und schert sich nicht um die hehren romantischen Gedanken ihrer Opfer und deren Nächsten. Bei aller Romantisierung des Leidens bleibt es doch genau das. Ein Leiden. Ein schreckliches Leiden. Wer zufällig den einsamen Reiter auf der Straße nach Weißenfels beobachtet, mag durchaus meinen, dass ihm der Teufel auf den Fersen sei. Er könnte damit nicht falscher liegen. Der junge Mann, der sich immer wieder umsehend seinem Pferd unbarmherzig die Sporen in die Flanken treibt, heißt Friedrich von Hardenberg. Und fragte man ihn selbst, so würde er wohl antworten, dass es vielmehr ein Engel ist, vor dem er flieht. Oh, er hat gewiss berufliche Gründe für seine Reise, doch die sind vorgeschoben. Er kennt die Wahrheit. Er kann es nicht ertragen, bei Sophie zu bleiben, dem Engel, seiner Verlobten und ihr beim Sterben zuzusehen. Für einen Moment reißen ihn glückliche Erinnerungen aus seiner Verzweiflung. Ihre erste kurze Begegnung, 2 Jahre ist es nun her, eine Viertelstunde, die sein ganzes Leben bestimmen sollte. Gerade 12 Jahre alt ist sie da. Er selbst ist 22. Die heimliche Verlobung im Jahr darauf. Der Sommer in Grüningen an ihrer Seite. Immer in züchtigem Abstand und noch Jahre von der Erfüllung ihrer köstlichen, unerträglichen Sehnsucht entfernt. Dann wird sie krank. Die Schwindsucht. Und als Folge davon, so hat ihm Dr. Stark erklärt, ein Lebergeschwür. Sophie wird 3-mal ohne Betäubung operiert. Torturen, die jeden Mann gebrochen hätten. Die Operationswunden nässen. Jeden Tag muss der Verband gewechselt werden, was stets aufs Neue unerträgliche Schmerzen mit sich bringt. Sie erträgt das Leid. Und sie ist es, die ihren Verlobten tröstet, der ihre Qualen nicht aushalten kann. Wird er sich je vergeben, dass er abgereist ist? In wenigen Tagen wird Sophie 15. Friedrich von Hardenberg weiß, dass er sie nicht wiedersehen wird. 2 Tage nach ihrem 15. Geburtstag stirbt Sophie von Kühn. Ihr Verlobter quält sich mit dem Wunsch, ihr in den Tod zu folgen und bleibt in der Welt, um zu schreiben. Unter seinem Künstlernamen Novalis erscheinen 1 Jahr später, 1798, erste Fragmente in einer Literaturzeitschrift. Leben ist der Anfang des Todes, heißt es darin. Das Leben ist um des Todes willen. 1800 erscheint sein Werk Hymnen an die Nacht, in dem er den Verlust von Sophie verarbeitet und das zu den prägendsten Werken der deutschen Romantik gehört. Im selben Jahr erkrankt auch Novalis an der Schwindsucht. 1801 stirbt er. Die Romantisierung des Todes und insbesondere des Dahinschwindens an der Tuberkulose verstellt bis heute den Blick auf das reale Leid der so eindrücklich und poetisch betrauerten jungen Männer und Frauen aus gutem Hause. Das weich gezeichnete Bild der Schwindsucht verschleiert das Leiden und auch das Ausmaß der Katastrophe. Die Krankheit der Dichter war immer auch eine Krankheit des Volkes und traf vor allem arme Menschen. Zehntausende, später Hunderttausende starben an der Schwindsucht. Arme Menschen, denen niemand ein Gedicht widmete. Das Bild des leidenden Künstlers hat bis heute nichts von seiner Wirkung eingebüßt, auch wenn wir es nicht mehr mit der Tuberkulose verbinden. Und in Trends wie dem berüchtigten Heroin-Schick der 90er kehrte auch das Ideal der ausgezehrten Schönheit zurück. In diesem Fall als Anspielung auf Drogenkonsum. Die Tuberkulose aber kann schon bald niemand mehr als etwas Edles verstehen. Die weiße Pest wütet in Europa wie nie zuvor. Der Begriff kommt im 19. Jahrhundert auf. Er spielt zum einen auf dem blassen Hautton der Betroffenen an und soll gleichzeitig ihre verheerenden Ausmaße durch den Vergleich mit der gefürchteten Beulenpest oder schwarzen Pest deutlich machen. Jeder 4. erwachsene Mann in Deutschland stirbt Mitte des 19. Jahrhunderts an der Krankheit. Die Städte wachsen rasant. Die neuen Fabriken brauchen Arbeiter, die mit ihren Familien in viel zu engen Wohnungen und unter katastrophalen hygienischen Bedingungen hausen. Die Schwindsucht wird zur Krankheit der Proletarier. Aus Romantisierung wird Stigma. Noch immer gibt es kein Heilmittel. Letztlich gelten noch immer die Ratschläge von Hippokrates. Reisen, frische Luft und gutes Essen. 1854 wird in Deutschland das erste Lungensanatorium für Tuberkulosekranke von einem gewissen Hermann Bremer gegründet. Bremer litt selbst an der Krankheit, kehrte aber von einer Reise in den Himalaya geheilt zurück. Gute Luft und Sonne, davon ist er überzeugt, haben ihn gerettet. Nun sollen Kranke in Deutschland in den Genuss derselben Medizin kommen.
Behandlungen von früher waren zumindest als Unterstützung sinnvoll. Heute würde man das wahrscheinlich Best Supportive Care oder bei fortgeschrittenen Erkrankungen palliative Medizin nennen. Man hat versucht, einfach das Immunsystem zu stärken. Durch die frische Luft kann durchaus was bewirkt werden. Vor allem ist es aber auch Isolierung in den Sanatorien gewesen, die die Verbreitung der Tuberkulose mit verhindert hat. Das Leben war da sehr reglementiert. Man hatte viele Mahlzeiten am Tag. Man versuchte der Schwindsucht entgegenzuwirken, indem man viel gegessen hat, viele Mahlzeiten zu sich genommen hat und eben viel Ruhe hat. Das ging halt bis zur verordneten Bettruhe draußen an der frischen Luft bei Wind und Wetter. Ob das das Immunsystem immer gestärkt hat, kann man jetzt nicht so genau sagen, aber man hat sich nach den damaligen Möglichkeiten Mühe gegeben, die besten Bedingungen zur Heilung zu schaffen. Man weiß aber auch, dass in den Sanatorien relativ viele Menschen gestorben sind, obwohl die Sanatorien sich natürlich bemüht haben, nicht die ganz Schwerkranken in die Sanatorien zu bekommen, sondern die Menschen, bei denen man noch eben eine Chance auf Heilung hat, auf eine Selbstheilung sozusagen, auf eine unterstützte Selbstheilung des Körpers.
Das Sanatoriumswesen breitet sich in den folgenden Jahren rasant in Europa und Nordamerika aus. Thomas Mann hat ihm im Zauberberg ein Denkmal gesetzt. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges bleibt es das beste und doch so unzureichende Mittel im Kampf gegen die Lungentuberkulose, immerhin ein großer Fortschritt gegenüber Handauflegen und Aderlässen. Am 24. März 1882 tritt der 40-jährige Robert Koch ans Rednerpult im Bibliothekssaal der Berliner Physiologischen Gesellschaft. Er trägt den üblichen dunklen Anzug, ein weißes Hemd und eine schwarze Fliege. Ein voller Bart und eine hohe Stirn umrahmen sein ernstes Gesicht. Vielen Dank für Ihr Erscheinen und die Gelegenheit, Ihnen meine Erkenntnisse vorzustellen, beginnt er. Erkenntnisse, von denen ich glaube, dass sie von größter Bedeutung für die Gesundheit unseres Volkes und der ganzen Welt sind. Mein Vortrag trägt den Titel »Über die Ätiologie der Tuberkulose«. Kurz wird es unruhig im Raum. Ätiologie, das ist die Wissenschaft von der Entstehung der Krankheiten. Ist es ihm tatsächlich gelungen? Hat er die Ursache der Tuberkulose entdeckt? Nun, freilich, denkt sich mancher, dieser Koch, dieser Landarzt aus Schlesien, hat schon das Rätsel des Milzbrandes gelöst, eine beeindruckende Leistung. Aber das wäre eine Weltsensation. Einer der Zuhörer ist der junge Paul Ehrlich. Und weder er noch Koch ahnen zu diesem Zeitpunkt, dass jedem von ihnen nur etwas mehr als 140 Jahre später je eine Folge in der dritten Staffel der hervorragenden Podcast-Serie Siege der Medizin gewidmet wird. Die Tuberkulose zu verstehen, ist der erste Schritt, sie zu besiegen, fährt Koch fort. Alle Krankheiten, namentlich aber die gefürchtetsten Infektionskrankheiten, Pest, Cholera und so weiter, stehen, was die Anzahl ihrer Opfer angeht, weit hinter der Tuberkulose zurück. Die öffentliche Gesundheitspflege hat also Grund genug, ihre Aufmerksamkeit einer so mörderischen Krankheit zu widmen. Die Vorrede ist gnädig kurz. Schnell kommt er auf seine Entdeckung zu sprechen. Ich habe durch mikroskopische Untersuchungen einen bisher unbekannten, stäbchenförmigen Organismus in allen tuberkulösen Geweben gefunden. Es ist die Sensation, auf die die Zuhörer gehofft haben. Robert Koch hat den Erreger der Tuberkulose dingfest gemacht. In Zukunft, schließt er seinen Vortrag, wird man es im Kampf gegen diese schreckliche Plage des Menschengeschlechtes nicht mehr mit einem unbestimmten Etwas, sondern mit einem fassbaren Parasiten zu tun haben, dessen Lebensbedingungen zum größten Teil bekannt sind und noch weiter erforscht werden können. Die folgenden Jahrzehnte sind eine Zeit der wirtschaftlichen Durchbrüche und der Euphorie. Jetzt, wo der Erreger der Tuberkulose gefunden ist, der Tuberkelbacillus, wie er damals auch genannt wird, und damit die Übertragbarkeit der Krankheit feststeht, kann niemand mehr daran zweifeln, dass sie bald der Vergangenheit angehört. 1895 werden die Röntgenstrahlen entdeckt und verbessern die Diagnostik. Kurz hintereinander werden Impfstoffe für Tollwut, Cholera, Diphtherie und die Pest entwickelt. Ein Tuberkuloseimpfstoff scheint nur eine Frage der Zeit. Die Wissenschaft scheint alles möglich zu machen. Und die Begeisterung geht manchmal ein bisschen mit den Leuten durch. Nach Marie Curies Entdeckung des Radiums zum Beispiel bricht eine wahre Manie um seine angeblich heilenden Kräfte aus. Das Inhalieren radioaktiver Luft, so prophezeit ein gewisser Dr. Everard Hassler in einem Buch mit dem Titel »Die Welt in 100 Jahren«, wird in Verbindung mit einer internen Radiumbehandlung den Würger der Menschheit, die Tuberkulose, für immer unschädlich machen. Im selben Buch schlägt der Erfinder Hudson Maxim eine desinfizierende Elektroosmose vor, bei der mittels hoher Ströme eine Chlorlösung durch das menschliche Zellgewebe gepresst werden solle, um so alle Krankheitskeime abzutöten. Auch der große Robert Koch, dem die Menschheit den bis dahin größten Fortschritt in der Tuberkulosebekämpfung verdankt, verkündet 1890 voreilig, er habe ein Heilmittel gefunden. Unter dem Namen Tuberkulin bringt er es 1891 auf den Markt. Doch Tuberkulin heilt nicht und schützt nicht und kann die Krankheit in einigen Fällen sogar verschlimmern. Wir haben ja schon auf unsere Robert-Koch-Folge in Staffel 3 hingewiesen. Da erzählen wir ausführlich von diesem Tuberkulinskandal. Es gibt aber auch echte Fortschritte. Da nun zweifelsfrei feststeht, dass es sich um eine übertragbare Krankheit handelt, werden Kranke isoliert und Aufklärungskampagnen warnen die Bevölkerung vor der Gefahr, auch wenn gerade die Ärmsten keine Möglichkeit haben, sich dementsprechend zu schützen. Neue operative Techniken zielen darauf ab, die erkrankten Lungenabschnitte stillzulegen oder zu entfernen und können in vielen Fällen eine Stabilisierung, Besserung oder sogar Heilung erreichen. Allerdings sind diese Operationen extrem riskant. 1908 beginnen Albert Calmette und Camille Guérin mit der Entwicklung eines Impfstoffs aus abgeschwächten Rindertuberkulosebazillen, der bei Menschen ab 1921 eingesetzt wird. Immerhin, es ist bis heute der einzige Impfstoff, aber leider nur begrenzt wirkungsvoll. Die Impfung muss im Säuglings- oder Kleinkindsalter erfolgen. Sie schützt vor allem vor schweren Komplikationen der Tuberkulose, wie zum Beispiel der tuberkulösen Hirnhautentzündung. Vor der Lungentuberkulose bietet sie kaum Schutz. Und so geht das Sterben weiter. 1928 entdeckt Alexander Fleming dank einer glücklichen Mischung aus Schusseligkeit, Zufall und Genialität das erste und bis heute berühmteste Antibiotikum der Welt, das Penicillin. Wir haben die Geschichte in der ersten Staffel in der Folge Schimmelreiter, Penicillin und der Siegeszug der Antibiotika erzählt. Gegen Tuberkulosebakterien erweist sich das neue Wundermittel als nutzlos. Denn der Erreger, wir hatten es schon, das Mycobacterium tuberculosis produziert ein Enzym, das den Wirkmechanismus des Antibiotikums ausschaltet. Aber die Entdeckung des Penicillins stößt eine groß angelegte, diesmal systematische Suche nach weiteren antibiotischen Substanzen an. Im Zweiten Weltkrieg ist der Medizinstudent Albert Schatz in verschiedenen Militärkrankenhäusern in den USA eingesetzt und muss mit ansehen, wie die Tuberkulose unter den Verwundeten wütet. Später schreibt er über diese Zeit: Ich isolierte und identifizierte die tödlichen Bakterien. Das war der einfache Teil. Oft verbrachte ich viele Stunden in der Nacht mit Soldaten, die im Sterben lagen. Das war der schwierige Teil. Nach seiner Rückkehr als Doktorand an die Rutgers-Universität in New Jersey steht sein Ziel fest. Er will ein Antibiotikum gegen die Tuberkulose finden. Sein Doktorvater, Dr. Selman Abraham Waxman, genehmigt die Forschung, unterstützt sie aber kaum, wohl aus der äußerst verständlichen Angst, selbst mit Tuberkulosebazillen in Berührung zu kommen. Schatz arbeitet unter furchtbaren Bedingungen und großer Armut in einem Kellerlabor. Er schläft kaum, er magert ab, doch schließlich hat er Erfolg. 1943 isoliert er aus Bakterien der Art Streptomyces griseus, die in Bodenproben vorkommt, eine Substanz, die später den Namen Streptomycin bekommen wird. Es ist der so lange erhoffte Durchbruch.
1943, da hat man rausgefunden, das wirkt gegen Tuberkulose und hat auch einige Patientinnen wirksam damit behandelt. Das war eine Revolution, das hat, glaube ich, sogar einen Nobelpreis eingebracht, berechtigterweise.
Kurzer Einschub. Den Nobelpreis gibt es 1952. Und er geht an Dr. Selman Abraham Waksman, den Vorgesetzten von Albert Schatz, dem es gelungen ist, nicht nur die Ehre, sondern auch einen Großteil der Tantiemen aus der bald beginnenden Herstellung des neuen Mittels einzuheimsen. Das Streptomycin ist ein Durchbruch, aber noch nicht der Sieg über die Krankheit. Nach ersten Erfolgen stellt sich schnell Ernüchterung ein. Der Tuberkuloseerreger ist ein zähes, kleines Biest. Die wachsartige Zellwand von Mycobacterium tuberculosis ist für die körpereigene Immunabwehr oder ein Antibiotikum nur sehr schwer zu durchdringen. Außerdem ist das Bakterium sehr gut darin, sich innerhalb körpereigener Zellen zu verstecken. Da es sich außerdem sehr langsam teilt und Antibiotika vor allem während der Teilung wirksam sind, ist die Behandlung sehr langwierig. Der übliche Zeitrahmen liegt noch heute bei 6 Monaten. Und das führt vergleichsweise häufig dazu, dass Betroffene die Behandlung vernachlässigen oder sogar abbrechen.
Man hat dann relativ schnell festgestellt, dass das Streptomycin, wie auch andere Medikamente, die man einzeln einsetzt, relativ schnell resistent werden gegen den Erreger, sodass andere Medikamente zusätzlich entwickelt werden mussten, bis man dann irgendwann in den 70er Jahren zu einer Vierfachtherapie gekommen ist, bei der sich die Medikamente gegenseitig schützen. Das heißt, wir versuchen mit dieser Kombination von Medikamenten die einzelnen Medikamente vor der Resistenzentwicklung zu schützen. Gleichzeitig greifen die Medikamente an verschiedenen Phasen der Vermehrung und der Entwicklung der Tuberkulosebakterien an, so dass man Rückfälle verhindern kann. Die 6 Monate, wir nennen das schon Kurzzeittherapie in der Tuberkulose, für eine Lungenentzündung wäre das extrem lang. Aber die 6 Monate sind momentan noch der Standard der Behandlung. Wir versuchen davon wegzukommen und das etwas kürzer zu machen, also auf 4 Monate, vielleicht auf 2 Monate zu reduzieren. Aber man muss dabei immer im Auge behalten, dass keine Rückfälle passieren. Denn nach Rückfällen gibt es dann wieder Neuansteckungen und das Problem wird oft größer.
Und damit sind wir mitten in der Gegenwart angekommen. Und die beschreibt niemand so eindrücklich wie John Green. Der amerikanische Autor ist eine der prominentesten Stimmen, wenn es darum geht, das Leid und die Bedrohung durch die Tuberkulose wieder ins Bewusstsein zu rufen. In einem Interview zu seinem Bestseller »Alles ist Tuberkulose« sagte er, »Ich stelle mir die Geschichte der Tuberkulose wie eine lange Treppe vor.« Vor 2100 Jahren riet Hippokrates seinen Schülern gar nicht erst zu versuchen, Tuberkulose zu behandeln, weil sie sich sonst als schlechte Heiler bloßstellen würden. Und dann sind wir langsam diese Treppe hinaufgestiegen. Mit der Identifizierung des Erregers, mit einem Impfstoff, mit neuen Diagnosemethoden wie Röntgenaufnahmen. Schließlich haben wir gleich mehrere Stufen genommen, als wir die Antibiotika entwickelten. Heute, so sagt er weiter, würden wir nicht einfach nur eine Stufe zurückgehen, wir fallen die Treppe hinab. Herbst 2017. Die 20-jährige Fatima Karmadwala hat gerade ihr erstes Psychologiestudienjahr an der Universität in Liverpool abgeschlossen. Es geht ihr nicht gut. Seit langem leidet sie an starkem Husten, nächtlichen Schweißausbrüchen und verliert immer mehr an Gewicht. Sie kann gar nicht mehr sagen, wie viele Arztbesuche sie hinter sich hat und wie oft sie beruhigt, abgewimmelt oder wie eine Simulantin behandelt wurde. Schließlich glaubt sie beinahe selbst, sich ihre Krankheit nur einzubilden. Sie schiebt den Husten auf das Wetter und den Gewichtsverlust auf die Fitnesskurse. Dann schickt ein Arzt sie in die Notaufnahme des Krankenhauses und endlich wird die richtige Diagnose gestellt. multiresistente Tuberkulose. Sofort und ohne ihr weitere Erklärungen zu geben, wird die junge Frau in ein Unterdruckzimmer gebracht. In solchen Zimmern werden Patienten mit hoch ansteckenden Krankheiten isoliert. Der Luftdruck im Inneren ist niedriger als der Luftdruck außerhalb des Raumes. Wird die Tür geöffnet, kann kontaminierte Luft nicht nach draußen gelangen, stattdessen strömt saubere Luft in den Unterdruckraum. 50 Tage bleibt Fatima in diesem Isolierzimmer und wird wie eine Aussätzige behandelt. Ich hatte Angst und wusste nicht, was die Diagnose einer multiresistenten Tuberkulose bedeutete, schreibt sie 2024. Niemand aus dem Krankenhaus sprach mit meinen Eltern darüber, was TB ist. Meine Mutter musste alles für mich tun. Dazu gehörte auch, mir die Haare mit einem Krug Wasser zu waschen, da das Personal sich weigerte, meine Dusche zu reparieren, weil ich ein Infektionsrisiko darstellte. Sie stellten mein Essen auf den Mülleimer vor meiner Zimmertür, weil sie zu viel Angst hatten, hereinzukommen. Mein Facharzt weigerte sich, mich zu besuchen, weil das Tragen einer Maske ihm zu mühsam war. So beschreibt es Fatima. Nach 50 Tagen in Isolation wird sie entlassen, doch die Behandlung zieht sich viele Monate hin. 3-mal die Woche muss sie zur intravenösen Medikamentengabe ins Krankenhaus. Der Raum, in dem sie die Medikamente erhält, liegt im 3. Stock. Als ein Mann ihr sagt, sie solle die Treppe nehmen, um den Platz im Fahrstuhl nicht den älteren Menschen wegzunehmen, wagt sie nicht, sich zu wehren und steigt von da an mit Atemnot die Treppe. In der Uni ist sie die mit der TB. Dass nach ihrer Diagnose ihr ganzes Studienjahr auf Tuberkulose getestet wird, steigert ihre Beliebtheit nicht gerade. Ihre Studienberaterin an der Uni weigert sich aus Angst, sie zu empfangen. Die Angst ist unbegründet. Zu diesem Zeitpunkt ist sie längst nicht mehr ansteckend, aber das Stigma bleibt. Sie wird ausgegrenzt und leidet zusätzlich an Nebenwirkungen. Ihre Familie steckt in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten, da sie die Kosten für die intravenöse Medikamentengabe selbst tragen müssen. Wegen des vermeintlichen Ansteckungsrisikos darf sie das Arbeits- und Sozialamt nicht besuchen. Und in einer kafkaesken Pointe verweigert ihr eine andere Stelle jede Unterstützung, da man Tuberkulose nicht als schwerwiegende Krankheit ansieht. Die Geschichte von Fatima Karmatwala hat zum Glück ein Happy End. Sie wurde wieder gesund und statt, wie eigentlich geplant, Psychologie zu studieren, absolvierte sie an der Liverpool School for Tropical Medicine einen Master in International Public Health. Sie forscht heute zu den katastrophalen finanziellen Folgen für Betroffene im Vereinigten Königreich und arbeitet unter anderem mit der WHO und der Vereinigung britischer Akademiker zur Ausrottung der Tuberkulose zusammen. Für Millionen von Menschen, die nicht in reichen Industrieländern leben, gibt es kein Happy End.
Ich wünsche mir, dass die erste Frage, die ich bekomme, wenn ich erzähle, ich arbeite bei der Tuberkuloseversorgung, dass die erste Frage dann nicht ist, ach, die gibt es noch. Es ist eine weltweite Epidemie mit über 10 Millionen Betroffenen und 1,25 Millionen Menschen, die an Tuberkulose sterben müssen, unnötigerweise an Tuberkulose sterben müssen.
Wir haben unsere Geschichte der Tuberkulose vor allem aus westlicher und deutscher Sicht erzählt. In Deutschland gab es im Jahr 2024 nur 4.500 Tuberkulosefälle, bei über 80 Millionen Menschen natürlich vergleichsweise wenig. Wer nicht genauer hinschaut, könnte tatsächlich den Eindruck bekommen, die Krankheit gehöre der Vergangenheit an. Doch die Situation wird schlimmer. Als besonders katastrophal könnte sich der plötzliche Rückzug der USA aus den weltweiten Präventions- und Therapiebemühungen erweisen. Eine Unterbrechung der Versorgung mit Medikamenten in den Ländern des globalen Südens wird nicht nur zu Hunderttausenden zusätzlichen Todesfällen führen. Es bedeutet auch, dass Antibiotikabehandlungen vorzeitig abgebrochen werden müssen und dass die Gefahr weiterer und noch widerstandsfähigerer, multiresistenter Tuberkuloseerreger steigt. Das vor allem meinte der Autor John Green, als er davon sprach, dass wir die Treppe hinabfallen. Selbst wer wirklich nur an sich selbst oder die eigenen Landsleute denkt, wem 1,25 Millionen Tote in Angola, Sierra Leone, Russland, Indien und Dutzenden weiterer Länder egal sind, selbst der muss ein Interesse daran haben, diese Krankheit zu besiegen, bevor die weiße Pest vielleicht eines Tages mit Macht zurückkommt und keins unserer Medikamente mehr hilft.
Die westeuropäischen Staaten wie Deutschland auch haben sehr viel Mühe und sehr viel Energie auch in die Tuberkulosebekämpfung gesteckt. Und bei uns ist Tuberkulose tatsächlich ein untergeordnetes Thema geworden. Von daher kann man sich für die Tuberkuloseversorgung in Deutschland eigentlich nur wünschen, dass wir die Versorgungssysteme erhalten und modernisieren. Aber im Grunde genommen ist das Wichtigste, dass wir die Tuberkulose in der Welt als Notstand begreifen, an dem wir alle etwas tun können. Und dass wir versuchen, uns eben an der Bekämpfung der Tuberkulose in der Welt zu beteiligen. Innerhalb von 24 Stunden sterben 3.500 Menschen an Tuberkulose und während der einen Stunde Podcast 142 waren es, glaube ich.
Die Geschichte der Tuberkulose. Ein Sieg der Medizin, der ein Sieg für die ganze Menschheit sein könnte. Vielen Dank an unseren Experten Dr. Ralf Otto Knapp und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wenn ihr uns weiter unterstützen wollt, hört auch die nächsten Folgen, empfehlt uns weiter und hinterlasst bei der Podcast-Plattform eurer Wahl eine gute Bewertung für uns. In unserer nächsten Folge nehmen wir uns eine Krankheit vor, die wie kaum eine andere mit unserer Zeit und unserer Lebensweise in Verbindung gebracht wird. Diabetes mellitus, der honigsüße Durchfluss. Wir werden einige Vorurteile zurechtrücken und erklären, wie eine kleine Ameise vor 2500 Jahren in Indien zur Arzthelferin wurde. Bis dahin, bleibt gesund und neugierig, eure Andrea Sawatzki.
Siege der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau. Executive Producers Gesundheit hören: Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück. Executive Producers Wake Word: Ruben Schulze-Fröhlich und Christoph Falke. Autor: Volker Strübing. Regisseur: Bernie Meyer. Redaktion Wake Word: Bernie Meyer, Volker Strübing, Josephine Ahleit. Redaktion Gesundheit hören: Kari Kungel. Medizinisch-pharmazeutischer Faktencheck: Dr. Andreas Baum, Dr. Roland Mühlbauer, Dr. Katharina Kremser. Musik: Johannes Cornelius. Sounddesign: Felix Stäblein. Produktionsleitung: Josephine Ahleit. Produziert von den Wake Word Studios in München.